Morbus Kron. Kinofilme. VW Golf 3, Wegfahrsperre, Anleitung. Singlebörse. Kinderschuhe und Elefanten. Jeanette Biedermann nackt. Thalassotherapie. Drucker Patronen.
Viele Leute denken, Suchmaschinen, ja, das sind ja Maschinen, dementsprechend arbeiten sie auch ganz neutral.
Und wir sagen einfach, gut, der User darf nicht in die Irre geführt werden durch irgendwelche Fehlinformationen, Falschinformationen.
Also ein Beispiel ist Kolibri. Ich weiß nicht, ob sich noch mal jemand an diese Suchmaschine erinnert. Da konnte man noch den Kopf schütteln, was da in den Suchergebnislisten hervorkam. Und folgerichtig ist das Ding auch vom Markt gewesen.
Wenn man einen Suchbegriff eingibt, dann spuckt eine Suchmaschine die besten Websites zu diesem Begriff aus. Das ist ein Mythos, den wir entlarven wollten und den wir letztendlich auch entlarvt haben, denn Suchmaschinen werden manipuliert.
Google und Konsorten. Wie Internetsuchmaschinen unser Weltbild verändern. Von Michael Gessert.
Suchmaschinen werden intern manipuliert von den Suchmaschinenbetreibern selbst und Suchmaschinen werden zusätzlich extern manipuliert von sogenannten Search Engine Optimizern.
Marcel Machil ist Professor für Journalistik an der Universität Leipzig. Er hat im Auftrag der Bertelsmann Stiftung in einer groß angelegten Studie die Wegweiser im Netz kritisch unter die Lupe genommen. Wie anwenderfreundlich sind Suchmaschinen? Wie aktuell die Inhalte? Wie sieht es mit der Qualität, der Relevanz der angezeigten Resultate aus? Und was wissen und erwarten Anwender eigentlich von Suchmaschinen? Wie gehen sie bei einer Suche vor und wie schätzen sie die Fundstellen ein? Das Ergebnis der Studie? Die brauchbare Information geht im Datenmüll unter. Viele, allzu viele Treffer sind irrelevant oder führen sogar böswillig in die Irre. Was gefunden wird und was nicht, wie die Fundstellen angeordnet sind, für den Nutzer bleibt das völlig intransparent. Und außerdem wissen die wenigsten Anwender, wie man überhaupt richtig sucht.
Gefunden wird trotzdem. Jeder Mensch mit Computer und mit Internetanschluss sucht und findet jeden Tag dutzende Male. Ganz selbstverständlich und ohne großes Nachdenken.
Recherchieren, das bedeutete einmal körperliche Arbeit mit langen Wegen und großem Zeitaufwand. Der Student begab sich in die Seminarbibliothek und sichtete Karteikarten und dann dicke Wälzer. Der Journalist konsultierte das Verlagsarchiv oder die private Sammlung von säuberlich abgehefteten und verschlagworteten Artikeln. Der mündige Verbraucher durchwühlte komplette Jahrgänge von Wirtschaftsmagazinen auf der Suche nach einem günstigen Rechtsschutzversicherer.
Heute wird gegoogelt. Irgendwo auf einer der 600 Milliarden Webseiten. Hannibals Feldzüge, das Klima in Ulaanbaatar, die Gemälde von Peter Paul Rubens, seltene Dialekte in Papua-Neuguinea, der aktuelle Stand der Stammzellenforschung. Jeder kann zu jedem Thema ganz schnell Experte werden. Man braucht nicht alles im Kopf zu haben, man muss nur wissen, wo man es findet. In den Suchmaschinen nämlich. Die schlagen einen Weg in das Informationsdickicht des Internets.
Die Suchmaschinen finden also die Nadeln im Heuhaufen und damit kanalisieren sie auch gleichzeitig unser Informationsverhalten.
Kanalisieren unser Informationsverhalten. Also, was sie nicht als Ergebnis liefern, das dringt nicht in unser Bewusstsein. Das existiert eigentlich gar nicht.
Morbus Crohn. Kinofilme. VW Golf 3. Wegfahrsperre. Anleitung. Singlebörse.
Mit der Funktion Live-Suche der Suchmaschine Fireball.de kann man beobachten, wonach andere gerade suchen. In Echtzeit.
Kinderschuhe und Elefanten. Jeanette Biedermann nackt. Thalassotherapie. Druckerpatronen. Dampfmaschinen. Suchmaschinen.
Kein Metallgehäuse, keine Schwungräder, keine Ventile, keine Steuerungskabel, alles nur Software. Eine Suchmaschine ist ein Computerprogramm. Und wie so ein Programm typischerweise aufgebaut ist, erklärt Christoph Lindemann, Informatikprofessor an der Uni Dortmund.
Eine Suchmaschine besteht immer aus vier Komponenten. Das ist zum einen der Webcrawler oder Spider, der die verschiedenen Websites abläuft und die alle in einen zentralen Ort, in den Speicher eines Rechners bringt. Und dann ist die zweite Komponente, der Indexer heißt, der von jeder Webseite die Stichworte extrahiert und somit eine Suchfunktion ermöglicht, weil die User geben ja dann Stichworte ein und finden daraufhin Webseiten. Dann die dritte Komponente ist das Interface, das was man sieht, wo man die Suchworte eingeben kann. Und die vierte Komponente ist, in welcher Reihenfolge die Suchergebnisse angezeigt werden.
Die erste Komponente also die Crawler, die Wühler, die Spider, die Spinnen, die Bots, die Suchroboter der Suchmaschinen. Ihre Spuren hinterlassen sie im Besucherprotokoll einer Website, dem Serverlog. Und sie tragen merkwürdige Namen wie Slurp, Scooter oder Googlebot.
Ja, also Googlebot ist ein Programm, das wir geschrieben haben und dessen Aufgabe ist es, sich durchs Internet zu bewegen, ganz ähnlich wie ein normaler Benutzer, ein Surfer, der von links zu links sich hangelt, den Links folgt. Und der Googlebot speziell hat natürlich die Aufgabe, so viel wie möglich, also noch mehr als jeder Surfer jemals sehen kann, des Internets gesehen zu haben.
Zunächst geht es einmal um das reine Datensammeln, sagt Michael Schmidt, Programmierer beim Marktführer Google. Nicht um eine inhaltliche Bewertung.
Googlebot kann das nicht, das ist nur ein Computerprogramm, hat keine Augen, hat keine so fortgeschrittene künstliche Intelligenz, dass es das machen könnte. Der kann sich Text auf der Seite anschauen und er kann sich die Links auf der Seite anschauen und denen folgen.
Neben den Daten sammelt ein Crawler somit noch etwas ganz Wichtiges ein, die Verbindungsstruktur der Seiten untereinander, die Landkarte, die Topographie des Internets.
Wenn er das sieht, sich herunterlädt, dann wird das auch gespeichert in unserer Datenbank, die dann die Basis unserer Suchmaschine bildet.
Die zweite Komponente also, die Datenbank, der Index. Alle Wörter aus allen erfassten Fundstellen von A bis Z in einem riesigen Zettelkasten einsortiert. Ein solcher globaler Index für das gesamte Internet ist eine äußerst aufwendige Angelegenheit. Google zum Beispiel läuft auf einem Cluster, einem gigantischen Verbund von Linux-PCs. Vom Unternehmen gibt es dazu keine verlässlichen Zahlen. Schätzungen gehen von mittlerweile über 60.000 Einzelrechnern aus, jeder mit 2 Prozessoren, 2 GB Hauptspeicher und 2 80 GB Festplatten. Das modulare Konzept bringt erhöhten Aufwand beim Programmieren mit sich. Aber es gibt einen großen Vorteil, so Professor Lindemann.
Und so ein Rechner, und das gilt jetzt unabhängig von Suchmaschine oder von Wettervorhersage und für irgendwelchen anderen Parallelsachen, ist um ein Vielfaches billiger, als wenn ich natürlich so einen High-End-Großrechner hinstelle.
Die dritte Komponente, sie kommt bei praktisch allen Suchmaschinen im Einheitslook daher. Das Interface, die Schnittstelle zum Anwender, ist meist eine schlichte Webseite, oben mit einer Eingabezeile. Nach einer Anfrage werden dann darunter die ersten 10 Treffer aufgelistet. Auf einer Folgeseite finden sich die Treffer 11 bis 20, auf der nächsten Seite die Treffer 21 bis 30 und so weiter. Nur so weit blättern die allermeisten Anwender überhaupt nicht. Ist ja auch nicht nötig, jedenfalls wenn die vierte Komponente so funktioniert, wie sie sollte.
Und die vierte Komponente ist, in welcher Reihenfolge die Suchergebnisse angezeigt werden.
Eine Internetsuchmaschine liefert bei nicht allzu exotischen Anfragen nicht ein paar, sondern ein paar tausend Fundstellen oder mehr. Da würde es ein Weilchen dauern, alle durchzusehen. Bill Gates, 5.960.000 Treffer. Fußball-WM, 1.250.000 Treffer. Benedikt der 16., 962.000 Treffer. Elvis Presley, 3.250.000 Treffer. Die vierte Komponente, das Ranking, das Sortieren der Treffer, das ist der eigentliche Knackpunkt. Das, was die Qualität einer Suchmaschine ausmacht. Das, was über ihre Brauchbarkeit, über ihre Beliebtheit entscheidet. Den besten, den relevantesten Treffer ganz nach oben. Wie programmiert man das? Die Suchmaschinen der ersten Generation zählten die Wörter. Wenn ein Wort auf einer Seite sehr häufig erschien, dann nahm der Algorithmus an, dass die Seite inhaltlich wohl eine ganze Menge mit dem Wort zu tun hatte.
Damals bedeutete schon dieser algorithmische Ansatz, zusammen mit dem Aufwand für das Crawling, das Datensammeln, eine Rechenkraftleistung an der Grenze des technisch Möglichen. Und damit ließ sich Aufmerksamkeit erregen. Der erste Star unter den Suchmaschinen, Alta Vista, war ursprünglich Mittel zum Zweck. Eine Machbarkeitsstudie, um Computer-Hardware zu verkaufen. Detlef Kalb, Mitentwickler und langjähriger Chef der deutschsprachigen Suchmaschine Fireball, erinnert sich.
Also wir haben, wie gesagt, Alta Vista Technologie eingesetzt. Alta Vista Technologie ist ja ursprünglich entwickelt worden als Anwendungsbeispiel für die damaligen Superrechner, 64-Bit-Rechner von Digital Equipment, von DEC. Und insofern war eine Alta Vista Lizenz, eine Alta Vista Software Lizenz auch daran gebunden, dass man dieses Betriebssystem und diese Plattform einsetzte. Auch das war in der frühen Zeit, damals als Fireball herausgekommen ist, ein absolutes Qualitätsmerkmal, und das galt eben als Hightech, wie man damals sagte, und super Spitzentechnologie. Viele IT-Kollegen kamen ehrfürchtig in das Rechenzentrum, um sich diese Rechner anzugucken, die beispielsweise 1 GB Memory hatten. Nicht? Also heute hat jeder besser ausgestattete Home-PC 1 GB Memory, aber damals war das unglaublich. Also da sind Leute von Süddeutschland nach Hamburg gefahren, um solche Rechner mal angucken zu können. Und insofern beschreibt das vielleicht ein bisschen, wie die Situation damals gewesen ist im Vergleich zu heute.
Und wenn es denn Probleme gab, mit denen Suchmaschinenbetreiber sich herumzuschlagen hatten, so waren sie weitgehend technischer Natur.
Also es war eher vom Aufwand fast ein bisschen stressiger her, weil man aufgrund der Beschränkungen der Rechnertechnik damals, die ja mit dem explosionsartigen Wachstum des World Wide Web lange Zeit nicht Schritt hielt, natürlich ständig unter Stress lebte. Man hatte überall Bottlenecks auf allen Ebenen. Das begann mit der Bandbreite, nicht? Die Verbindungen waren ja relativ schmalbandig. Also wenn man da nicht aufpasste als Suchmaschinenbetreiber und hatte also einen relativ performanten Crawler, was bei Fireball der Fall war und auch bei anderen, dann setzte man weite oder konnte man weite Segmente des World Wide Webs einfach lahmsetzen, dadurch, dass man ständig diese Server dort anfragte und die nicht hinterher kamen.
Solche technischen Probleme und Engpässe waren mit dem Ausbau des Netzes und der Weiterentwicklung der Computerleistung in den Griff zu bekommen. Aber dafür gab es bald neue Schwierigkeiten.
Have you got anything without spam?
Well, the spam egg, sausage and spam, that's not got much spam in it.
I don't want any spam.
In einem Sketch der britischen Komikertruppe Monty Python bekommt ein Restaurantgast alle Gerichte nur mit Spam, mit Büchsenfleisch, dem ungeliebten Grundnahrungsmittel aus Kriegszeiten.
Well, can I have a spam instead of the baked beans then?
You mean spam, 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 spam,
spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam.
Spam im Internet, das ist alles, was man eigentlich nicht haben will und trotzdem hartnäckig und ungefragt bekommt. Das sind nicht nur die E-Mails, die einem Potenzpillen, Reichtum oder die Vergrößerung von gewissen Gliedmaßen anbieten. Spam nennt man auch die unerwünschten Treffer in Suchmaschinen, die einen auf Webseiten entführen, auf denen es um alles Mögliche geht, nur nicht um den eigentlichen Suchbegriff. Beim Suchmaschinen-Spamming oder Spam-Dexing geht es darum, den Bewertungsalgorithmus einer Suchmaschine zu analysieren und dann auszutricksen. Das Ranking-Verfahren der ersten Generation zählte ja gewissermaßen Wörter, also bekamen die Suchmaschinen Wörter en masse vorgeworfen. Zum Beispiel Seiten mit beliebten Suchbegriffen in tausendfacher Wiederholung, gern auch in weißer Schrift auf weißem Untergrund, damit der normale Surfer nichts davon bemerkte. Ein paar Jahre nach der Erfindung der Suchmaschinen waren die Suchergebnisse praktisch unbrauchbar geworden, zu gemüllt mit Spam. So konnte es nicht weitergehen.
1998 erschien an der amerikanischen Stanford University ein Aufsatz zweier Studenten, Larry Page und Sergey Brin. The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. Zu Deutsch, die Anatomie einer großdimensionierten Hypertext-Internet-Suchmaschine. Ihre neue Idee war, sich nicht mehr so stark die Einzelseiten anzuschauen, sondern vielmehr die Beziehungen zwischen den Seiten, die Struktur, die Topographie des Netzes. Ein Link, ein Verweis zu einer anderen Seite wird ja bewusst gesetzt, ist mindestens ein Zitat, oft mehr eine Art Empfehlung. Je stärker also auf eine Seite verlinkt wird, desto höher so die Annahme ihrer Relevanz. Und wie im richtigen Leben, ein Link, eine Empfehlung von einer alteingesessenen, selbst schon als relevant bekannten Seite, zählt mehr als ein Link von einem unbeschriebenen Blatt, einem Newcomer. Der neue Algorithmus nannte sich PageRank, die neue Suchmaschine Google. Hier gab es endlich wieder gute Suchergebnisse und das sprach sich schnell herum. Aus dem Geheimtipp wurde eine Institution. Der Beliebtheitsvorsprung blieb, auch nachdem die anderen Suchmaschinen den Bewertungsalgorithmus mehr oder weniger übernommen hatten.
Bildschirmschoner. Ofenbaukatalog. Bachelorette. Rechtsschutzversicherung. Designer-Outlet. Preise. Geldanlage. Geld.
Also wir haben festgestellt, dass bei den Nutzern ein erhebliches Unwissen über Suchmaschinen besteht. Wir haben beispielsweise gefragt, was glauben Sie, wie sich Suchmaschinen finanzieren?
Für den Anwender sind sie kostenlos. Aber Suchmaschinen verdienen Geld. Mittlerweile sogar richtig viel. Sie finanzieren sich durch Werbung, sie verkaufen Anzeigen. Sie verkaufen die Chance, gefunden zu werden. Da gibt es zum einen die gesponserten, sprich bezahlten Einträge, die mehr oder weniger kenntlich gemacht unter die normalen, die algorithmisch ermittelten Treffer gemischt werden. Und dann gibt es die kontextabhängige Werbung. Wiederum eine Idee von Google. Wenn ein Anwender nach einem bestimmten Begriff sucht, werden am Rand dazu passende Anzeigen, Links zu kommerziellen Websites eingeblendet. Mehr oder weniger passend. Denn das Recht, für einen bestimmten Begriff ganz oben eingeblendet zu werden, kann man meistbietend ersteigern. Pay per Click heißt das dann. Der Inserent zahlt pro herangelotsten Internetsurfer.
Am 19. August 2004 geht Google zu einem Ausgabepreis von $85 an die Börse. Ein knappes Jahr später überschreitet der Kurs die $300-Marke. Aus den einstigen Studenten Larry Page und Sergey Brin sind Multimilliardäre geworden. Über 70% aller Suchanfragen gehen an Google. Da haben es die anderen schwer mitzuhalten. Fressen oder gefressen werden, so lautete in den letzten Jahren die Devise. Detlef Kalb über den zweiten Global Player im Suchgeschäft.
Yahoo hat Suchtechnologie eingekauft am Markt und dadurch auch potenzielle Konkurrenten rausgekauft. Im letzten Jahr, oder es begann Ende 2002 und zog sich dann also bis Mitte 2003 hindurch, Schlag auf Schlag Alta Vista, alltheweb.com, also auch eine norwegische Suchmaschine mit relativ guter Suchtechnologie, und schließlich Inktomi, der Inktomi ja kein Suchportal, also keine kundenorientierte, sondern eine businessorientierte Firma, die aber auch börsennotiert war und auch relativ erfolgreich war, also auch schon profitabel war, gekauft als für den Technologieteil und gleichzeitig eben Overture gekauft, eigentlich den Marktführer im Bereich Pay for Performance Marketing, um die Business-Seite abzudecken. Nicht? Und damit ist Yahoo eben, kann man sagen, sowohl was das Technische wie auch die Verwertungsmöglichkeiten angeht, auf einem Level mit Google.
Und als dritter, jedenfalls potenzieller Gigant, ist nach langem Zögern nun auch Microsoft mit einer eigenen Suchmaschine am Markt. Zu spät, sagen manche. Wer weiß, womit die Anwender in einem Jahr am liebsten suchen, sagen andere.
Sein oder nicht sein, Umsatz oder Pleite. Will ein Unternehmen im Internet etwas verkaufen, dann muss die Webseite von möglichst vielen potenziellen Kunden angesurft werden. Bezahlte Einträge und Anzeigen bei den Suchmaschinen sind also die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist der Versuch, einen riesigen Besucherstrom quasi umsonst auf sich zu lenken. Und dazu heißt es für eine Website, möglichst in die Top 10 der normalen, algorithmisch ermittelten Ergebnislisten zu kommen. Und zwar für solche Suchbegriffe, die irgendetwas mit dem Produkt zu tun haben, das man verkaufen will. Oder, etwas weniger zimperlich, für Begriffe, die mit dem Produkt nicht so viel zu tun haben. Am sichersten ist, wenn man einfach bei allen populären Suchanfragen als Ergebnis auftaucht. Ist doch egal, ob das die Anwender wollen oder nicht.
Ob seriös für zutreffende Suchbegriffe oder als Spammer. In die Top 10 kommt eine Website meist nur mit erheblichem Aufwand. Und gratis ist das auch nicht. Dafür gibt es nämlich spezielle Dienstleister, die Search Engine Optimizer oder SEOs. Die Arbeit dieser Suchmaschinenoptimierer ist eine heikle Gratwanderung. Die ethisch korrekte Überarbeitung eines Webauftritts sorgt dafür, dass die Crawler der Suchmaschinen möglichst viel relevanten Inhalt zu sehen bekommen. Mit genau den gleichen technischen Mitteln aber kann man als unethischer Optimierer der Maschine populäre Suchworte unterjubeln. Und der Surfer landet auf einer Seite mit Spam.
Da es keine ganz klaren Regelungen gibt seitens der Suchmaschinen, was nun erlaubt ist und was nicht und wo im Einzelfalle Manipulation anfängt und Spamming beginnt oder wo einfach der Versuch, eine Seite zu optimieren, damit sie besser aufgefunden werden kann von den Crawlern. Das ist eben schwer zu entscheiden, da sind die Grenzen fließend und von daher wird es immer Leute geben, einfach weil der ökonomische Zwang so groß ist, die das weitermachen werden. Und das reicht eben von, ich sag mal, wirklich absolut kriminellen Angriffen auf die Funktionsweise und die Infrastruktur, also wirklich Hacks und Cracks von Seiten, wo man eben unter bestimmten Suchbegriffen halt Nonsens findet. Das ist noch der einfachste Fall, aber wo auch wirklich, ich sag mal, Mitbewerber absolut rausgedrängt werden aus dem Markt und solche Geschichten. Oder es ist ja nicht nur in Bezug auf kommerzielle Seiten so, sondern es ist ja auch, man hat ja auch dasselbe in Bezug auf Gewalt, in Bezug auf Pornografie, Jugendschutz, natürlich auch ein riesiges Thema.
Wenn ein Anwender Pech hat, dann handelt er sich mit einem einzigen arglosen Klick auf einen Suchmaschinentreffer allergrößte Probleme ein. Nämlich dann, wenn sein System in Bezug auf Sicherheitsupdates oder Antivirensoftware nicht ganz auf dem neuesten Stand ist. Und der Treffer ihn direkt auf eine Website mit einem Dialer-Programm oder mit einem Computervirus katapultiert.
Generell kann man sagen, ist es sehr, sehr schwierig. Nicht? Die Suchmaschinen sind das ist oft ein Hase-Igel-Spiel. Natürlich müssen die Suchmaschinen darauf reagieren. Sie können es aber eben nur, wenn so ein Fall mal aktenkundig geworden ist und wenn man das auch nachweisen, auch verstehen kann. Oft sind auch wirklich sehr clevere Software-Ingenieure dabei, die eben über weite Strecken auch so einen Ranking-Algorithmus einer Suchmaschine relativ schnell verstehen bzw. reverse-engineeren, wie es so schön heißt, und dann das auch manipulieren können. Nicht? Die Schwachstelle ist halt die, dass viele Suchmaschinen eben ein sozusagen legales Einfallstor haben in Form der Anmeldemöglichkeit von Webseiten, was eben sehr, sehr gut dazu missbraucht werden kann, um dort Spam-Seiten in die Suchmaschine zu bringen, das Ranking zu versuchen zu beeinflussen und so weiter und so fort. Also ich gehe mal davon aus, das ist eine Sache, die wird man nicht hundertprozentig in den Griff bekommen, obwohl man natürlich sagen muss, dass bestimmte Suchdienste, insbesondere der große Suchdienst Google, schon versäumt hat, über lange Zeit dem hinreichendes Gewicht einzuräumen. Und das heißt immer letztendlich auch hinreichende Mittel dafür bereitzustellen, dass Spam-Kontrolle und Spam-Abwehr betrieben werden kann.
Das massive Spammen ärgert oder gefährdet nicht nur den Suchmaschinennutzer, sondern beeinträchtigt auch die Relevanz und damit das Geschäftsmodell des Suchmaschinenbetreibers. Auf Google hat man sich natürlich auch seit geraumer Zeit bestens eingeschossen. Beim Marktführer zu spammen bringt schließlich den höchsten Ertrag. Um sich beim Ranking nach vorn zu mogeln, stellen die einen Domain-Ansammlungen mit Pseudo-Inhalten ins Netz. Andere tragen mit speziellen Programmen Links auf die eigene Seite in populäre Weblogs und Foren-Gästebücher ein. Wenn eine Schummelei auffällt, fliegt die Spam-Seite aus dem Index, sagt Holger Meyer von Google. Wenn sie denn auffällt.
Also um da nochmal ein bisschen zurückzuschauen, Spam gibt's nicht erst mit Google, sondern Spam gibt's seitdem es Suchmaschinen gibt. Das ist natürlich ein Thema und das wird bei uns auch beobachtet und auch geändert. Und die Ingenieure, die diese Suche ständig verfeinern und verbessern, die sitzen da dran. Es gibt immer ständige Verbesserungen und das wird es auch in Zukunft geben, dass das Spam-Problem kein Problem mehr ist. Was uns, glaube ich, alle stört, sind Linkfarmen und diese größeren Aktionen, die von einigen wenigen betrieben werden, aber da immer nur punktuell laufen. Und da haben wir auch einen starken Fokus drauf und ändern entsprechend auch unseren Suchalgorithmus, damit die keine Chance haben.
Aber da bleibt noch einiges zu tun. Jedenfalls nach den Erfahrungen bei der Bertelsmann-Studie. Marcel Machil?
Wir haben beispielsweise in unserem Leistungsvergleich herausgefunden, dass unter den 10 größten Suchmaschinen jeweils bei den ersten 20 Treffern nur 40% überhaupt relevant sind. Das sind die besten Ergebnisse, das sind die Top-Ergebnisse. Mit anderen Worten, mehr als die Hälfte, selbst wenn man nur die ersten 20 Hits betrachtet, sind also Datenmüll.
Dass so viel Müll in den Trefferlisten steht, liegt am Spam. Dass Nutzer schlechte Ergebnisse bekommen, liegt aber auch am inkompetenten Umgang mit dem Medium.
Die Menschen verwenden Suchmaschinen noch nicht so in ihren allen Einzelheiten, wie man sie verwenden könnte. Beispielsweise werden die sogenannten Profisuchen wenig benutzt. Auch dominieren nach wie vor die Einwortanfragen. Das heißt, es gibt jemand Golf ein, aber woher soll die Suchmaschine wissen, ob das Auto gemeint ist, die Sportart oder die Meeresbucht?
Mittlerweile gibt es ein paar Suchmaschinen, die dem Anwender entgegenkommen und Ergebnisse thematisch gruppieren. In diesem Fall also nach Sportart, Auto oder Meeresbucht. Diese Methode der Clusterbildung funktioniert bei einigen Suchbegriffen schon ganz gut, bei anderen noch überhaupt nicht. Für ein Programm ist es nämlich alles andere als trivial, den Inhalt einer Webseite zu verstehen, also den semantischen Kontext herauszufinden.
Ron Verheyen war vor seiner Tätigkeit bei Yahoo Professor für Linguistik.
As a scientist, I sort of was interested in looking at the
Als Wissenschaftler habe ich mich für die vielfältigen Modelle interessiert, die man verwenden könnte, um die Struktur einer Sprache zu beschreiben. Wir haben uns zum Beispiel mit künstlichen Sprachen beschäftigt, um zu simulieren, was in wirklichen Sprachen abläuft. Natürlich sind künstliche Sprachen in diesem Sinne eher eine Art Mechanismus der Sprachstruktur als der Sprache selbst. Wir haben uns gefragt, welche Minimalgrammatik man braucht, um solch eine Struktur beschreiben zu können. Es gibt da nun einen gewissen Zusammenhang, in dem Sinne, dass die meisten indexbildenden Systeme, also auch Suchmaschinen, mit Strings, also mit Zeichenketten, statt mit Wörtern arbeiten. Und eine interessante Frage ist nun, ob man die Sache noch etwas weiterdenken sollte und beginnen könnte, beschreibende Strukturen zu verwenden, etwa solche, die nur auf den Verben basieren. Das wäre etwas in der Art des Semantic Web. Es ist offen, ob darin die Zukunft liegt. Es ist sehr forschungsaufwendig, das genau hinzubekommen.
So that's an open question whether that is the future, I think, because it does have quite a bit of resource. It's very resource intensive to do that properly.
Da es für künstliche Intelligenz so schwierig ist, nachträglich herauszufinden, um was es auf einer Webseite eigentlich geht, könnte man das eben auch von vornherein dazu schreiben, mit speziell definierten maschinenlesbaren Zusatzinformationen. Dieses Konzept des Semantic Web, eines semantischen Netzes, stammt vom WWW-Erfinder Tim Berners-Lee. Eigentlich eine fantastische Idee. Nur wer kontrolliert, ob die Zusatzinformation dann auch tatsächlich mit dem Inhalt übereinstimmt? Die meisten Experten sind daher diesbezüglich sehr skeptisch. Auch Professor Lindemann.
Im World Wide Web, würde ich sagen, ist das Semantic Web für Suchmaschinen kein Thema. Genau aus dem Grund, weil Missbrauch da Tür und Tor geöffnet sind.
Noch einmal zum Umgang mit dem Medium. Ein wenig kann man ja einer Suchmaschine selbst schon auf die Sprünge helfen. Zum Beispiel mit mehreren Begriffen in der Anfrage. Dann werden die Fundstellen aufgelistet, in denen alle diese Begriffe vorkommen. Das Suchwort erscheint gleich im erwünschten Kontext. Und umgekehrt, ein vorangestelltes Minuszeichen schließt Worte aus, die im Suchergebnis nicht vorkommen sollen. Das wirkt sogar gegen manchen Spam-Treffer. Anwender, die die Abfragesyntax der Maschine nutzen und differenzierte Suchanfragen stellen, sind immer noch die absolute Ausnahme. Und selbst sie erhalten letztlich bescheidene Suchergebnisse, wie Ron Verheyen von Yahoo zugibt.
If you look at it in a relative sense, then you'll see that the scores that those engines have.
Wenn Sie sich die Sache im Überblick anschauen, dann werden Sie feststellen, dass die Suchmaschinen in ungefähr 50% der Fälle eine richtige oder relevante Antwort auf eine Anfrage hinbekommen. Und wenn Sie mich fragen, ob es da noch Spielraum für eine substanzielle Verbesserung in Sachen Relevanz gibt, dann würde ich sagen, ja natürlich. Ob es eine sozusagen absolute Relevanz geben kann, die Fähigkeit einer Suchmaschine genau die Treffer zu liefern, die ein Anwender sich erhofft. Ob das also in einem absoluten Sinne geschafft werden kann, ohne einen Kontext zu haben, ohne den Anwender zu kennen, ohne die sonstigen Umstände zu kennen, ohne zu wissen, wo er beheimatet ist, ohne zu wissen, worauf er als letztes geklickt hat, das ist eine offene Frage.
Je besser die Suchmaschine über den Anwender Bescheid weiß, umso besser könnten die gelieferten Ergebnisse maßgeschneidert werden und direkt an der Quelle Informationen sammeln, das Verhalten des Nutzers aufzeichnen und analysieren, kann natürlich das Betriebssystem, das auf dem Rechner läuft. Auch wenn es dabei momentan noch technische Probleme zu geben scheint. Microsoft bastelt an einem neuartigen Konzept, alle Inhalte auf einem PC in Form einer einzigen Datenbank zu organisieren. Aus den Zugriffen auf diese Datenbank, aus den Aktivitäten des Anwenders auf seinem PC und im Internet, ließe sich ein Interessenprofil erstellen.
So, if Microsoft or MSN is able to use those parameters,
wenn die Leute bei Microsoft es also schaffen, diese Parameter zu nutzen, und sie könnten es schaffen, aus dem Betriebssystem heraus oder mit der neuen Suchmaschine, dann hätten sie in der Tat einen Vorsprung in der Frage, ob gewisse Suchtreffer relevanter sind als andere.
Und das wird dann in der Tat eine wirkliche Revolution sein. Und ich denke, das ist auch die einzige Revolution, die man in der nächsten Zeit erwarten kann. Ansonsten wird man Verfeinerungen sehen bei den traditionellen Suchmaschinen, die eben als eigenständige Applikationen eigentlich unabhängig von irgendwelchen Betriebssystemen ja nutzbar sind und sich darauf spezialisiert haben, also Webdateien, die auf irgendwelchen Webservern, öffentlich zugänglichen oder überwiegend öffentlich zugänglichen Webservern zu indexieren, ist der neue Ansatz von Microsoft ein viel umfassender. Der setzt also viel, viel tiefer an und geht wirklich in alle Bereiche hinein. So die Vision oder die Ankündigung, was davon in der Praxis dann irgendwann mal gelauncht wird und letztendlich übrig bleibt, vermag ich nicht zu sagen. Ich sehe nur, dass die angekündigten Launchtermine immer satt herausgeschoben werden, gleich immer um mehrere Jahre. Es gibt da sicherlich enorme technische Probleme, das zu machen, aber ich sehe nicht, warum Microsoft es nicht schaffen sollte. Es ist ein großer Konzern mit sehr, sehr viel exzellentem Know-how und jeder Menge Geld im Kreuz. Wer, wenn die nicht, sollte es schaffen?
Bei der eigenen Suchmaschine und auch bei der entsprechenden Weiterentwicklung des Betriebssystems. Microsoft hinkt dem ursprünglichen Zeitplan wohl etwas hinterher.
Aber dafür ist Google auf dem allerbesten Weg zum universellen Datenkraken. Dreh- und Angelpunkt der Sache ist das Cookie. Die kleine Textdatei wird beim allerersten Aufruf der Suchmaschine auf dem Rechner des Anwenders angelegt und verpasst ihm eine Identifikationsnummer. Damit wird der Google-Nutzer oder zumindest der PC ein für alle Mal wiedererkennbar. Da alle Suchanfragen von Google gespeichert werden, entsteht mit der Zeit ein recht aufschlussreiches Bild, die Suchgeschichte eines Anwenders. Und alle zusätzlichen Tools und neuen Dienste von Google tragen potenziell dazu bei, dieses Bild Stück für Stück zu komplettieren. Ob Google Toolbar oder Google Desktop Suchmaschine, ob Google Mail, Google Web Accelerator oder Google Earth. Je nach Programm landen die Suchanfrage, der Inhalt von Mails, die angesurften Seiten oder der komplette Surf-Datenverkehr in den Datenbanken von Google. Do nothing evil, tue nichts Böses, lautet das Firmenmotto. Wahrscheinlich ist ja auch wirklich alles gut gemeint, alles zum Nutzen des Anwenders. Wenn es allerdings eine finstere Geheimorganisation gäbe, die das Ziel hätte, so viel Information über so viele Menschen wie nur irgend möglich zu sammeln, die würde am besten genauso vorgehen wie Google.
Ob beim Microsoft-Betriebssystem oder bei Google, noch kann man die meisten datenschutzkritischen Funktionen mit etwas Aufwand abschalten. Und dann hilft nur Gottvertrauen, dass danach auch nichts hinter dem Rücken des Anwenders abläuft. Detlef Kalb.
Ich gehe mal davon aus, dass die Industrie die Produkte so herstellen wird, dass man die Kontrolle gewinnen kann, also dass die Möglichkeiten dazu gegeben sind, die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Wenn nicht, wäre das ein Grund, hier nach Besserung zu fordern und zu reklamieren.
Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, es wird viele Nutzer geben, die das nicht interessiert, denen das auch möglicherweise zu komplex ist, zu viel Arbeit. Und von daher bleibt natürlich ein Gefühl des Unwohlseins, wenn man das ganz zu Ende denkt. Nicht? Sicherlich eröffnet das Kontroll- und auch Manipulationsmöglichkeiten, ohne Zweifel.
Wer beim Betriebssystem und bei Anwenderprogrammen Angst vor geheimen Machenschaften hat, der kann mit Open-Source-Software arbeiten, etwa mit Linux statt Windows. Der offene Programmquelltext sorgt dafür, dass nirgendwo ein Hintertürchen eingebaut sein kann. Bei Suchmaschinen funktioniert das Konzept nicht. Jede hoffnungsvolle Open-Source-Alternative zu Google würde sofort zugespammt.
Eine Suchmaschine betreiben und den Ranking-Verfahren völlig offenlegen, das ist als ein absolut totgeborenes Kind, weil dann kann man sofort nachschauen, wie geht das Ranking-Verfahren und das dann unterlaufen.
Streng vertraulich. Intern. Passwort. Utopic.php.
Die einen geben Privatsphäre für bessere Suchergebnisse und mehr Bequemlichkeit auf, andere lassen unfreiwillig die Hosen runter. Eine Suchmaschine findet nicht nur die Webseiten, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, sondern alles, was nicht ausdrücklich passwortgeschützt ist. Was auf einer Webpräsenz in irgendwelchen Ordnern herumliegt. Dokumente, Bilder, Datenbanken, Logdateien mit Benutzerdaten. Ein Computervirus namens Santi fand seine Opfer, Websites mit einer Sicherheitslücke in der Software, per Suchmaschine. Man muss eben nur die richtigen Begriffe abfragen. Google-Hacking nennt man das. Funktioniert aber auch mit Yahoo.
Routenplaner. Wetter. Telefonbuch. Paris Hilton. Chat. Christina Aguilera. Bild. Britney Spears. Aldi. Arbeitsamt.
Die 10 beliebtesten Suchanfragen des Jahres 2004 bei Google. Angeblich. Welche Begriffe auf der offiziellen Hitliste fehlen, das wird nach einer Minute Live-Suche bei Fireball.de klar. Nun denn, let's talk about sex.
Wer Sex in die Suchmaschine eingibt, der soll auch Sex finden. Ich möchte nicht irgendwie den moralischen Zeigefinger erheben und sagen, versuchen, über Suchmaschinen das Internet reinzumachen. Es geht aber darum, dass Suchmaschinen die Nutzer eben auch ungewollt in die Rotlichtbezirke des Internets führen oder auch in die politisch extremen Bereiche führen. Ein Beispiel dazu sind sogenannte Schreibfehler-Domains. Das sind Websites, die eine Adresse haben, die sich anlehnt an beispielsweise Popstars wie Britney Spears oder Kylie Minogue. Alle Namen, die sehr kompliziert zu schreiben sind und die oftmals falsch geschrieben werden. Und nun haben sich die Pornobetreiber alle möglichen Falschschreibweisen reserviert. Und wenn man nun in einer Suchmaschine das falsch dann eintippt, dann kommt man sofort auf diese Pornosites, auch wenn man gar nicht hin wollte.
Experten schätzen, dass bis zu einem Drittel aller Internetdomains Pornografie bereitstellen, dass bis zu 70% aller Online-Umsätze auf Angebote und Dienstleistungen nur für Erwachsene entfallen. Andererseits, sollen Kinder und Minderjährige eigentlich unbeaufsichtigt surfen? Soll und kann das Internet zensiert werden? Und sind die Suchmaschinen dafür verantwortlich, was man über sie finden kann?
Ähnlich wie wir es halt ja auch im normalen Pressebereich haben, wo es beispielsweise den Deutschen Presserat gibt, der für einen gewissen Verhaltenskodex im Journalismus steht. Ähnliches wird auch für die Suchmaschinen befürwortet. Das heißt also, die neuen Gatekeeper sollten sich ebenso ethisch verhalten und einen Verhaltenskodex entwickeln, wie das im klassischen Medienbereich auch der Fall ist.
Was als Ergebnis einer Suche an welchem Platz der Trefferliste angezeigt wird, darüber entscheidet der Ranking-Algorithmus. Manuelle, personalkostenträchtige Eingriffe scheuen die Suchmaschinenbetreiber normalerweise wie der Teufel das Weihwasser. Aber auch der Algorithmus wird von Menschen programmiert und immer wieder angepasst, schon allein um auf Spam zu reagieren. Sind das schon Selektionsentscheidungen, wie sie im Journalismus vorkommen? Ist das schon eine redaktionelle Tätigkeit mit der entsprechenden Verantwortung?
Diese Vorstellung auch der Bertelsmann-Stiftung insbesondere,
die ist doch sehr, sehr stark durch, ich sage mal, die Offline-Welt in Anführungsstrichen geprägt. Und da hat man so die Vorstellung, dass da Verlage oder Pressehäuser oder auch traditionelle Archive als Vorbild gedient haben. Das hat relativ wenig mit der Realität zu tun. Und ich sag mal, um einen Bilddatenbestand, wie wir ihn beispielsweise hier auf Fireball oder Lycos von etlichen 100 Millionen Bildern, die uns zur Verfügung gestellt werden von einem Betreiber, der irgendwo auf der Welt verstreut sitzt, die, ich sag mal, mit persönlichen Mitteln angucken zu können, um dann entscheiden zu können, ist das jugendfrei oder nicht, das ist völlig illusorisch, nicht? Da merkt man dann doch, dass die Gesetzgebung und auch die mit der Ausführung befassten Behörden und leider auch die Wortführer dann in Stiftungen und sonstigen Organisationen noch nicht wirklich in der Realität des Internets angekommen sind.
Die Verantwortung für die gefundenen Inhalte übernehmen die Suchmaschinen auch weiterhin nicht. Aber einen gewissen Erfolg können Marcel Machil und die Bertelsmann Stiftung schon verbuchen, jedenfalls was Deutschland angeht. Hier haben sich nach langem Sträuben alle großen Betreiber in einer Selbstregulierungsorganisation zusammengefunden. Und filtern die von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indizierten Webseiten aus ihren Suchergebnissen aus.
Die Grenze zwischen Jugendschutz, dem Einhalten gesetzlicher Vorschriften und einer Zensur bleibt dennoch heikel. Dafür sorgen schon die in verschiedenen Ländern ganz unterschiedlichen Rechtslagen. Was hier verboten, ist dort erlaubt. Die amerikanische Ausgabe von Google liefert andere Treffer als die deutsche, speziell was das Themengebiet Nationalsozialismus angeht. Und sich die eigentlich nicht für deutsche Augen bestimmte Liste und danach die entsprechenden Webseiten anzusehen, ist kein Problem. Technisch wirksame Gegenmaßnahmen wären dann schon keine Frage der Suchmaschinenkontrolle mehr, sondern eher eine Orwellsche Vision.
Wenn man das wirklich verhindern will, dann müsste man in der Tat so etwas tun wie die Chinesen, dann müsste man die Proxys kontrollieren und wirklich so etwas wie eine elektronische Mauer um dieses Land legen, wo dann die Zensoren sitzen und nur bestimmte Sachen durchlassen und andere nicht mehr.
Suchmaschinen kanalisieren unser Informationsverhalten. Was sie nicht als Ergebnis liefern, das dringt nicht in unser Bewusstsein. Das existiert eigentlich gar nicht.
Platz des himmlischen Friedens. Falun Gong. Guantanamo. Irak-Dossier. Information für jedermann. Desinformation für jedermann. Wahrheit. Suche.
Google und Konsorten, wie Internetsuchmaschinen unser Weltbild verändern, von Michael Gessert. Produktion Peter Schilzke. Redaktion Uli Blumenthal.